Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie hier aus vertrauter Umgebung, aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 3. April 2024. Ausnahmsweise erlaube ich mir eine Vorschau auf die Vorschau. Morgen erscheint die neue Weltwoche mit einer sehr wichtigen Titelgeschichte. Corona-Politik, Aufarbeitung jetzt. Es braucht eine ehrliche Durchleuchtung der Seuchenzeit. Altbundesrat Ueli Maurer hat für uns diesen Aufsatz geschrieben und seine Forderung ist richtig. Wir müssen diese Seuchenzeit, wir müssen diese Corona-Politik, die Maßnahmen und die Diskussionen, die den Maßnahmen vorausgingen, wir müssen das durchleuchten, wir müssen das aufarbeiten, nicht zuletzt vor dem Hintergrund jener deutschen Dokumente des Robert-Koch-Instituts, die nahelegen, dass da einfach viel willkürlicher und politischer entschieden wurde, als man uns damals Glauben machte. Und ein Problem natürlich, ein tiefer liegendes, ein Grundproblem dieser ganzen Corona-Zeit bestand ja darin, dass dort eine Neigung in unserer Politik gewissermaßen ins Extrem, in den Ausnahmezustand, in den undemokratischen Ausnahmezustand übertrieben wurde, nämlich die Neigung unserer Politik, sich zu verstecken in einer Ritterrüstung angeblicher Wissenschaftlichkeit. Und das hat ja angefangen mit der Klimahysterie, mit dem Klimaalarmismus. Da sind plötzlich die Universitäten, die Professoren nicht mehr als neutrale Wissenschaftler aufgetreten, sondern als Schamanen der Wahrheit, als Wahrheitsapostel, die gebieterisch und herrisch da sich in Szene setzen und Widerspruch sich da verbieten. Also eine Politik, die gewissermaßen einen Wahrheits- oder einen Absolutheitsanspruch erhebt. Und das ist natürlich das Gegenteil von Demokratie. In der Demokratie gilt eben Mehrheit vor Wahrheit. Und Wahrheit ist ohnehin nicht etwas Endgültiges, sondern die Wahrheit ist für mich ein Prozess, Versuch und Irrtum, immer wieder eine Annäherung. Und wenn da irgendwelche Despoten und Diktatoren auftreten, die da behaupten, sie hätten die Wahrheit, fertig Diskussion, ja dann müssen sie den Alarmzustand ausrufen. Dann wird's gefährlich und genau das ist passiert. Und es ist ja genau so weitergegangen. Nach dem Klima kam Corona und nach Corona kam der Ukraine-Krieg. Und da wird ja auch so getan, als gäbe es nur eine legitime Sicht. Nein, in der Schweiz diskutieren wir alle über alles, was uns betrifft. Und natürlich betreffen uns jetzt auch Fragen von Krieg und Frieden und der Neutralität. Und das wird doch viel zu einseitig heute eingepeitscht. Ich meine, es vergeht kein Tag, ohne dass Ihnen da nicht diese Propagandaparolen entgegensplittern. Und die ganze Verhärtung und Vereisung des Meinungsklimas, die ist ein Riesenproblem. Und die hat eben damit zu tun, dass die Mächtigen und die Journalisten leider auch und die Universitätsprofessoren, dass die auf den Geschmack gekommen sind. Die haben eben vom Zaubertrank der Macht gekostet und deshalb finde ich das sehr wichtig und es ist bemerkenswert, dass hier Ueli Maurer diesen Aufsatz geschrieben hat. Ich glaube, er ist der erste und einzige Politiker überhaupt, der als einstmals Beteiligter an diesen Corona-Maßnahmen jetzt auch eine Aufarbeitung fordert. Das ist also sehr spektakulär, das ist sehr speziell und das macht mich auch ein bisschen stolz auf die Schweiz, dass bei uns so etwas noch möglich ist. Also auf keinen Fall dürfen Sie sich diese Weltwoche morgen entgehen lassen. Übrigens hier noch das Cover, der Ausdruck mit dem berühmten Gemälde von Edvard Munch, der Schrei hier entsprechend in den Zusammenhang hinein verfremdet. Dann müssen wir uns ja immer kritisch auch auseinandersetzen mit der Berichterstattung des schweizerischen Radios und Fernsehens, denn das ist unser Zwangsgebührenprogramm und die Zwangsgebühren werden ja erhoben mit dem Service Public Auftrag und auch mit dem, ja, jetzt haben wir es wieder, erhöhten Wahrheitsanspruch der da geltend gemacht wird. Und wie steht es denn eigentlich um den Wahrheitsanspruch und die Objektivität, gewissermaßen auch die Neutralität der Berichterstattung unserer Zwangsgebührenjournalisten, unserer Zwangsgebührenprogramme? Und da möchte ich ein Beispiel herausgreifen, um Ihnen einfach zu zeigen, wie einseitig dieser Auftrag, wie politisch eingefärbt dieser Auftrag hier ausgeführt wird. Kürzlich ist im Echo der Zeit im Schweizer Radio ein Beitrag erschienen, wie Ungarn ausländische Unternehmen vergrault. Gib mir meinen wöchentlichen Orban-Bashings-Ausschweifungsexkurs. Also hier sozusagen die Ihnen sattsam bekannte Berichterstattungslinie, die fürchterlichen Ungarn und der fürchterliche Ministerpräsident. Jetzt nehmen Sie auch noch die Wirtschaftsunternehmen aus. Eine Sarah Nowotny hat in dieser Sendung eben den Vorwurf erhoben, Orban würde da die Wirtschaft ungarisieren, sozusagen ausländische Unternehmen ausnehmen, einpacken, fertig machen, um sich sozusagen die Reichtümer Europas und der Wirtschaft unter den Nagel zu reißen. Ungarn sei da kein Rechtsstaat mehr, wird behauptet, und man belegt das mit Zitaten aus dem Holz im Umfeld des Schweizer Zementfabrikanten oder des einstmals Schweizer Zementfabrikanten, die Firma Schmidheini ist ja dem Holcim-Imperium zugrunde gelegt. Nun, was ist der Hintergrund? Holcim hat Grund zur Klage, denn die Ungarn haben Holcim eine, beziehungsweise der Zementindustrie eine Sonderbergbaugebühr aufgebrummt, zusätzlich zur normalen Bergbauabgabe und eine CO2-Sondersteuer. Allerdings ist das Schweizer Radio nicht so kritisch gegenüber CO2-Sondersteuern, wenn sie in der Schweiz erhoben werden. Aber wenn es die Ungarn machen, dann grenzt das natürlich schon an ein Kapitalverbrechen. Merken Sie etwas? Wir knabbern deshalb an der finanziellen Substanz, investieren nur noch, wo absolut nötig, heißt es dazu aus dem Holcim-Umfeld. Und das Echo der Zeit schließt daraus natürlich eben, dass Ungarn fürchterlich eine Wüste Gobi für Investoren und Unternehmer. Nun, die Tatsache bzw. das Dumme ist einfach, dass die Fakten, wenn man sie etwas übergreifender zur Kenntnis nimmt, diesem Narrativ, dieser Erzählung oder soll ich sagen, diesem Märchen diametral widersprechen. Denn Tatsache ist, dass im Jahr 2023 Rekordinvestitionen aus dem Ausland gemessen worden sind in Ungarn, und zwar in der Höhe von 13 Milliarden Euro. Das ist eine Verdoppelung gegenüber 2022 mit 6,5 Milliarden Euro. Also sind denn all diese Unternehmen verrückt? Sind sie nicht so schlau wie das Echo der Zeit? Sind diese Unternehmen dumm? Haben sie nicht die erhöhte Wahrheitserkenntnis des Echos der Zeit? Tatsache ist, die Investitionen haben sich verdoppelt und dass die Website der bundeseigenen Deutschen Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing Germany Trade and Invest rät im Februar 2024 den deutschen Unternehmen ausdrücklich, in Ungarn tätig zu werden. Ich zitiere, niedrige Steuern und großzügige Zuschüsse machen Ungarn für industrielle Ansiedlungen attraktiv. Das sagt nicht die Website von Viktor Orban, sondern es ist eine bundeseigene Organisation, und die Bundesrepublik Deutschland ist ja nicht bekannt dafür, besonders Orban-freundlich zu sein. Es gibt auch zahlreiche Beispiele von Unternehmen, die massiv investieren in Ungarn, zum Beispiel Rheinmetall, da werden Munitionsfabriken gebaut, und zwar eine der größten Munitions- und Sprengstoffproduktionsanlagen Europas auf 300 Hektar Betriebsgelände. Da werden Panzergranaten und Maschinengewehrmunition, Artilleriemunition wird da hergestellt und so, und bald auch Panzer. BMW hat ein Werk für Hochvoltbatterien mit 500 zusätzlichen Arbeitsplätzen geschaffen und investiert bis 2025 weitere 2 Milliarden in Ungarn. Mercedes erweitert sein ungarisches Montage- und Karosseriewerk, mehr als 1 Milliarde Euro Investitionsvolumen. ZF, der deutsche Automobilzulieferer, hat angekündigt, mit einer Investition von 62 Millionen mehr als 300 neue Arbeitsplätze in Ungarn zu schaffen. Und diese Ansiedlungen, diese unternehmerischen Aktivitäten sind zu sehen und zu bewerten vor dem Hintergrund, dass ja die EU, dass Brüssel den Ungarn das Leben schwer macht und sie auch drangsaliert mit Verfahren bezüglich angeblicher Rechtsstaatsverletzungen, Gelder werden zurückgehalten. Ungeachtet all dessen gehen diese Firmen nach Ungarn. Warum? Weil eben Viktor Orban anscheinend nicht alles falsch macht, weil er eben niedrige Steuern und stabile Rahmenbedingungen schafft. Das ist ja etwas, woran wir uns nicht die Schuhe abputzen sollten, sondern was wir uns zu Herzen nehmen sollten, gerade auch in der Schweiz, um attraktiv zu bleiben. Eine gute Nachricht neben der ungarischen Standortpolitik ist auch für mich das neue Leibchen der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Sie haben vielleicht darüber gelesen, schon vor Ostern ist das da vermeldet worden mit dem Edelweiß-Design. Anklängen an die schweizerische Heimatkultur und auswärts seit vielen, vielen Jahren wieder blau-weißes Trikot. Dies eine Hommage an das Jungfrau Joch, an Schnee und blauen Himmel. Und das finde ich wunderbar, dass hier der Schweizerische Fußballverband den Patriotismus auf den Trikots entdeckt. Ich zitiere, das Auswärtstrikot sei inspiriert vom Jungfrau Joch und dem höchstgelegenen Bahnhof des Landes. Die Verbindung zu Schnee, Bergen und Eis findet sich in den blauen Akzenten des Trikots wieder, während die Grafik gemusterter Linienverläufe auf die Schienenschwellen der Jungfraubahn abzielt. Fast schon poetisch formuliert hier die Pressemeldung des Schweizerischen Fußballverbands und eben auch sonst mit ziemlich trachtenmäßig inspirierten Edelweißblüten soll da die Schweizer Fußballnationalmannschaft zu neuen Höhenflügen starten. Und wir wünschen uns natürlich, dass das nicht nur eine äußerliche designpatriotische Aufwertung bleibt, sondern dass das auch die Herzen der Fußballer packt und sie es dann vielleicht sogar einmal fertig bringen, in geschlossener Form da die Nationalhymne zu singen. Die Hoffnung stirbt zuletzt und die Eishockey-Spieler, die machen es ja. Und ich glaube da doch eine gewisse beflügelnde Ergriffenheit zu erkennen, wenn man sie da singen sieht. Beat Jans markiert Distanz zu seiner Partei. Die Medien jubeln jetzt den neuen SP-Justizminister hoch, weil er da mit einigen Kraftparolen in Sachen Asylmissbrauch und Migration aufgetreten ist. Ich gebe einfach zu bedenken, in der praktischen Resultatwirkung sehen wir noch überhaupt gar nichts. Also diese Bekräftigungen und Bekenntnisse des neuen Bundesrats, da entsprechende Verfahren zu machen, Leute auszuweisen, die in der Schweiz nichts zu suchen haben. Ja, es sind zumindest, darf das auch nicht unterschätzt, es sind zumindest Absichtserklärungen, aber viel mehr ist es noch nicht. Bereits wird er von der SP jetzt kritisiert und dazu habe ich ein interessantes Zitat gelesen, ein vielsagendes, ein unfreiwillig freudsches Versprecherzitat. Ich zitiere, Sie sind seit Anfang Jahr im Amt. Jüngst kam die Kritik an Ihrer Asylpolitik, vor allem von linker Seite. Wie gehen Sie mit dieser neuen Erfahrung um? Antwort Jans, das gehört zum Job. Ich wurde als SP-Bundesrat gewählt und bin jetzt Bundesrat für die ganze Bevölkerung. Meine Damen und Herren, wie sollen wir diese Aussage verstehen? Will uns der SP-Bundesrat damit sagen, dass die Politik der SP nicht im Interesse, im erklärten Interesse, im gewussten Interesse der ganzen Bevölkerung ist, sondern nur im Interesse der SP und ihrer Wähler? Das sagt Beat Jans hier. Er gibt im Grunde zu, dass die SP sich nicht engagiert für die Interessen der gesamten Bevölkerung. Jetzt aber als Bundesrat werde er das tun und sich deshalb von der SP distanzieren. Das ist ja hier sozusagen die Botschaft. Und das ist natürlich, das lässt sehr tief blicken, meine Damen und Herren. Und ich kann Ihnen also sagen, ob ich es jetzt geschafft habe oder nicht. Aber mein Anspruch in der Politik war stets, den Interessen der gesamten Schweiz zu dienen. Deshalb bin ich ja einer bestimmten Partei beigetreten, weil ich der Auffassung bin, nach wie vor, dass eben die SVP jene Partei ist, die Grundsatzpositionen vertritt, die im Interesse der gesamten Bevölkerung sind. Nicht nur der SVP-Wähler. Aber offensichtlich ist das bei der SP anders, wie wir jetzt in diesem Interview mit Beat Jans gelernt haben. Dann haben wir eine neue europapolitische Initiative, die da möchte, etwas wattig, etwas wolkig, die Schweiz solle sich da positionieren, stark in Europa. Urheber sind da die Freunde von Operation Liberon, die ist ja eher etwas still geworden, und sie haben da noch einen Landsturm, ein Aufgebot von verdienten Veteranen, Usual Suspects, den üblichen Verdächtigen, könnte man sagen, mobilisiert, zum Beispiel der Ex-Botschafter Tim Guldimann ist dabei, aber auch René Rinoff oder Thomas Gauthier, der Euroturbo-Professor aus Bern, der emeritierte, und dann noch ein paar Jungspunde aus dem Grün-Mitte-Links-Lager und allen voran da die Sanja Meti. Sie gibt heute ein Interview im Tagesanzeiger und teilt da wieder ihre üblichen Kampfparolen gegen die SVP aus. Es gehe einfach darum, diese angebliche Heimatschutzerzählung der SVP zu beenden. Damit ist fertig, fordert sie jetzt also mit Frau Sanja Ameti. Ist es auch nicht wahnsinnig weit her, was da eine offene Diskussion angeht. Ich staune immer wieder, wie da solche herrischen Parolen ausgegeben werden. Die SVP, die junge SVP, ist da in einem Kugelhagel von Anschuldigungen. Man habe sich da zu wenig von Rechtsextremen abgeschirmt und distanziert, und man müsse jetzt da die fehlbaren Mitglieder ausschließen aus der Partei, und das Ganze trifft fast schon im Wortsinn das Herz der Partei, weil der Präsident der jungen SVP, Nils Fichter, hat eine Lebenspartnerin, eine Freundin, das ist die Sarah Regetz, und die wird hier ins Visier genommen. Also hier im Wortsinn ist das eine sozusagen ins Herz gehende Kampagne, die da geführt wird. Ich rate in solchen Zusammenhängen immer zu einer gewissen Entspanntheit. Und ich frage mich dann immer, würde jetzt der Tagesanzeiger auch eine ganze Seite schreiben, wenn sich da die Linke nicht klinisch, hermetisch, coronamäßig von der Sauerstoffzeltartig von den Linksextremen abgrenzen? Wie war das damals mit Fabian Molina, der an einer gewalttätigen Demo teilgenommen hat? Also hier sickert etwas von dieser deutschen Aufgeregtheit in die Schweiz hinein, diese Kontaktschuld, die da beschworen wird. Es kann doch jeder die Politiker treffen, die er will. Man muss sich das ja nicht zu eigen machen. Es ist ja nicht so, dass das ansteckend ist, wenn man da mit einem Martin Sellner oder wem auch immer redet. Man kann sich das ja auch mal anhören, um es auch als abschreckendes Beispiel stehen zu lassen. Aber das ist da in diesen Inquisitorenaugen, in diesen Schießschartenaugen da der neuen McCarthys in der Schweiz offensichtlich nicht im Programm. Dann lese ich Tagesanzeiger heute Morgen auch noch, dass die NATO 75 Jahre alt wird. Die NATO habe ich früher immer bewundert, heute ist meine Bewunderung nicht mehr so groß. Ich glaube da doch eine gewisse Verwahrlosung zu erkennen. Der NATO ist der angestammte Feind abhanden gekommen, die Sowjetunion. Und jetzt hat man den Eindruck, dass die NATO fast schon fiebrig, verzweifelt immer wieder neue Feinde sucht. Etwas Quecksilbriges, etwas Sprunghaftes, etwas Verstörendes und auch Aufstörendes haftet dieser NATO an. Sie hat viele Kriege angezettelt, mitgemacht, die dann Trümmerhaufen hinterlassen haben. Die NATO ist heute zu einem problematischen Gebilde geworden. Man muss das etwas kritisch sehen. Ungeachtet dessen hat die NATO natürlich auch Verdienste. Sie war sicher ausschlaggebend, mit ausschlaggebend dafür, dass im Kalten Krieg bei aller Unerfreulichkeit eine gewisse Friedenszeit herrschte. Dank der NATO konnte ja auch der sowjetische Einfluss in Europa zurückgedämmt werden. Also die NATO ist keineswegs ohne Verdienste, aber wie jede menschengemachte Organisation bedarf sie auch der Reform und der gelegentlichen Revision. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt gleich die internationale Ausgabe. Ich freue mich, wenn Sie auch da dabei sind.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.